Let's go.
Repattern. Körper verstehen, Bewegung verkörpern. Hier werden Atmung, Bewegung und Nervensystem anders gedacht. Der Podcast mit Chrissy und Lena.
Hi.
Hi.
Na?
Na?
Wie geht's dir? Na? Ja, mir geht's gut.
Schön.
Ich freue mich jetzt auf unseren Teil 2. Zum Thema, wie entsteht Verbindung, alleine, Gruppe und was heißt das eigentlich für alles, was wir unterrichten?
Voll.
Freue ich mich total drüber.
Ich mich auch. Genau, wir wollen ja eigentlich anschließen an unsere letzte Folge. Da haben wir nochmal drüber gesprochen, wie viel Selbstreflexion braucht es eigentlich auch, wie viel Innenschau für uns und wie viel Gemeinschaft und Austausch braucht es aber auch, Erfahrungen mit anderen, um uns letztlich zu entwickeln, ne, unsere Muster zu verändern. Das, was hier bei Repattern immer so unser übergeordnetes Thema ist. Und heute wollen wir das nochmal ganz konkret auf Unterrichtsformen, Bewegungsunterricht, Yoga-Unterricht beziehen und da vor allem auch diesen sprachlichen Teil durchaus fokussieren, ne? Diesen Austausch, Räume zu schaffen, ja, wo auch Austausch passieren kann. Also die Frage, muss Yoga-Unterricht, muss Bewegungsunterricht eigentlich dialogischer werden in Zeiten von hoher Individualität, von einem gesellschaftlich sich durchziehenden Gefühl von Einsamkeit und so wegbrechenden Vereinsstrukturen und so weiter.
Ja, und auch wegbrechenden Familien- und Dorfstrukturen. Also es ist ja, die Vereinsstrukturen ist jetzt quasi schon die dritte Ebene, die irgendwie wegbricht.
Toll.
Also,
genau, ja, genau.
Also,
und genau, ja, voll, genau. Und Lena, eigentlich hast du uns drauf gebracht, ne? Du hast, meine ich, tatsächlich auch, als wir vor ein paar Wochen
telefoniert
ja, und diskutiert haben, hast du so gesagt, boah, irgendwie ist das doch scheiße im Yoga-Unterricht oder im Bewegungsunterricht. Einer redet immer vorne oder eine und alle anderen hören zu und machen. Da muss doch irgendwie mehr, alle sollen sich mal reden hören und alle sollen sich anders beteiligen.
Ja, das ist vor allen Dingen, ist die Diskussion da auch so ein bisschen entstanden im Vergleich zwischen dem, wie ich Breath and Motion unterrichte und wie ich Yoga unterrichte. Und da habe ich mich einfach selber wiedergefunden in einem totalen Zwiespalt aus. Bei Breath and Motion mache ich das, wie ich fühle und merke und auch in der Gruppe wahrnehme, dass das echt super ist. Da gibt es einfach nach jeder Technik einen Austauschraum. Wir hören einander. Es gibt die Möglichkeit, sich zu äußern. Es ist keine Pflicht, aber ich ermutige, ich frage auch direkt und das gibt es im Yoga halt einfach nicht. Also wenn ich Yoga unterrichte, stehe ich und sag an, einatmen das, ausatmen das, einatmen das, ausatmen das. Und da hatte ich dich einfach gefragt, ey, wie kann man das denn in den Yoga, also in den Yoga-Unterricht implementieren? Ja, und zack, waren 2 Stunden vergangen.
Genau.
Und wir haben im Prinzip unsere Podcast-Folge einmal so ein bisschen vorstrukturiert und im Prinzip geht es heute genau darum.
Genau, und die vielleicht noch mal größere Schwierigkeit als bei Bewegungsunterricht ist vielleicht beim Yoga auch, wir sind es auf eine bestimmte Art und Weise gewohnt. Das ist vielleicht eher der Fokus auf dieses ich fühle nach innen, ich spüre nach innen. Und wir wollen da ja eigentlich auch ganz gern diesen Flow haben, ne? Dass es irgendwie eine schöne Vorstellung ist, zum Beispiel 90 Minuten irgendwie so voll sich hinzugeben, vielleicht dem, was Lehrer, Lehrerin sagt, dem, das muss kein Widerspruch sein, auch dem, was ich fühle, wie ich atme, der Bewegung. Und da nicht rausgeholt zu werden, ne? Dass es sozusagen keine Störung, keine Unterbrechung gibt von diesem meditativen Flow. Das ist ja auch wieder das Spannungsfeld beim Yoga. Gleichzeitig kann man jetzt natürlich sagen, kriegen wir das alle hin? Können wir alle für uns dort eintauchen? Oder braucht es vielleicht auch manchmal Brücken? Oder kann das neue Perspektiven öffnen, wenn ich mitkriege, ach ja, neben mir die Person spürt es auch nicht, oder?
Ja, genau. Also Ich glaube, beim Yoga kennen, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das kennen alle. Also dieses Gefühl von, die Lehrerin oder der Lehrer sagt vorne was, weiß nicht, fühl da hinein, spür das, oder spür die Verbindung. So sitze ich da manchmal und denke mir so, welche Verbindung, ey, bin Tag vor heute scheiße, so. Und ich glaube, mir wird's einfach gut tun, mich dann über das Nicht-Verbunden-Sein-Gefühl mit anderen auszutauschen und mich dann zu verbinden, weil dadurch dann quasi so eine Connection entsteht. Und ich bleibe aber alleine mit mir und mit den Zweifeln oder mit dem Gefühl von. Und klar gehe ich wieder in die Bewegung und habe natürlich im Yoga dann durch diese Asana-Praxis auch vielleicht nochmal in mir einen Spiegel. Aber in Bewegungsliebe, also wenn ich das jetzt in Bewegungsliebe unterrichte oder da halt auch einfach mit anderen mache, wenn dann jemand sagt, nee, spüre ich auch nicht, und dann grinsen andere Leute und dann kann ich direkt sehen, die haben alle das Gleiche gedacht, die Person spricht es jetzt aus und dadurch passiert Verbindung und es sind alle sofort entspannter. Und das ist so schön zu beobachten und ich finde, darum geht's eigentlich, weil es geht ja nicht um Selbstoptimierung, es geht nicht um, ich muss was können oder so, es geht einfach um einen Reflexionsrahmen, um einen Resonanzraum. Lass uns das Resonanzraum nennen, Reflexionsrahmen war falsch. Ja. Resonanzraum. Und dieser Resonanzraum wird einfach vergrößert durch andere.
Voll. Und aber ich finde, es ist eine hochspannende Frage. Es ist eigentlich ein bisschen fast auch wie die Gretchenfrage, ne? Du hast
ja klar
mit dem Gefühl von, ich bin dann vielleicht, fühle mich nicht in Verbindung, ich fühle es jetzt nicht, fühle mich schlecht, gehe ich dann wieder in die Bewegung. Jetzt kann man ja auch sagen, ja genau, das ist dann ja Regulation, ne? Das, was wir vielleicht auch wollen, dass ich nicht sofort nach außen gehe und das jetzt rausspule, versuche mich über andere zu regulieren, sondern das erstmal in mir halte, in mir bewege, atme, ne? Und beobachte, wie es sich vielleicht auch verändert. So, das ist so der eine Pol, ne? Ja. Wollen wir das lernen oder üben? Oder braucht es irgendwie so die Perspektive von anderen, dieses Verbundenheitsgefühl, dadurch, dass ich merke, ich bin nicht allein mit einer bestimmten Sache, oder ja, Perspektiven zu erweitern durch den Austausch, ne? Und ich finde, das ist die eine Seite auch von diesem Austausch, also dass ich als teilnehmende Person irgendwie auch mitkriege, wie kommt das bei den anderen an, wie wirkt das bei denen, was spüren die, und darüber mein Feld irgendwie auch erweitern kann. Ich finde, die zweite wichtige Seite ist Feedback auch für lehrende Personen. Ne? Also wenn ich immer irgendwas sage, was weiß ich, genau, spür die Verbindung, keiner spürt's und niemand sagt es mir, aber ich krieg's dann also gar nicht mit, dann werde ich es immer wieder sagen. Ne? Also das war ja auch ein Punkt, den du ganz besonders stark gemacht hast, dass du auch gesagt hast, ja, Leute, macht den Mund auf, ich muss wissen, wie das bei euch ankommt, ob ihr das fühlt oder ob ich noch irgendwie es anders anleiten darf oder mir nochmal anders Gedanken machen darf. Ne?
Ja, da kann ich auch noch gerne nochmal auf den Blogartikel verweisen, da hatte ich nochmal was zu geschrieben. Und ich glaube halt einfach, dass es super wichtig ist für die Lehrenden, und das ist egal, ob das im Yoga ist oder ob das in Kraft, Pilates, Aerobic, egal, dass es immer um die Kommunikation zwischen dem Menschen, der quasi als Trainerin vorne steht, und den Menschen, die an dem Kurs teilnehmen. Und wenn die Menschen, die am Kurs teilnehmen, nicht die Möglichkeit haben, mit der Trainerin zu sprechen über das, was empfunden wird oder wie eine Übung umgesetzt wird, dann ist das irgendwie immer eine Einbahnstraße. Und ich empfinde das halt als sehr wertvoll, Raum zu geben, es geht dabei gar nicht um Feedback für mich, sondern es geht darum, Raum in sich zu erobern, indem der Körper eine Stimme findet, fernab von Ärztinnen, Therapien im Rahmen von, weiß nicht, Physio, Osteo, was auch immer, sondern wo das Spüren im Vordergrund steht und nicht in eine Bewertung findet, sondern ich fühle das jetzt gerade so und so. Und dass dieser Raum halt von der Trainerin gehalten wird, um den Menschen eine Körperstimme zu geben. So würde ich das irgendwie beschreiben. Und das ist meiner Meinung nach, also es passiert in Gruppe und in Einzel. Mhm. Das liegt dann natürlich auch einfach wahrscheinlich nochmal an dem Menschen, der das unterrichtet, an dem Therapeuten, Trainerin, was auch immer. Was da, also ob das im Einzel einfacher funktioniert oder in der Gruppe. Aber in der Gruppe haben wir halt immer den Verstärker der anderen.
Und also ich finde es auch nochmal total wichtig, was du sagst. Du sagst ja auch, für dich ist es essentiell, dass in einem Bewegungs-Yoga-Unterricht Kommunikation nicht nur in eine Richtung von vorne in den Raum verläuft, sondern in alle Richtungen. Ne? Und gleichzeitig ist Kommunikation ja auch immer komplex und ist immer störungsanfällig und so weiter. Das heißt, eigentlich bewegen wir uns da wieder in ein Spannungsfeld, das natürlich mehr Zeit braucht für Lehrende, für Teilnehmende, anstrengender ist. Ne? Und das hat natürlich auch, gerade in der heutigen Zeit, was, wenn ich einfach um eine Minute vor irgendwo reinstolpere, da mein Ding durchziehe, eine Minute nach wieder weg bin, ich kann irgendwie ausschalten, mich berieseln lassen und so. Ne? Das hat ja eine gewisse Attraktivität in der heutigen Zeit auch. Und ich glaube, da können wir mal einen Mini-Exkurs nochmal machen.
Zu dem, wie es früher mal war.
Genau. Wieder ganz kurzer Blick in die Yoga-Praxis oder Praktiken, wie sie früher gelebt wurden. Nochmal mit dem Hinweis, dass gerade bei Lena, wie sie auch andere Formen von Bewegung unterrichtet, das immer auch eine Grundlage in der Haltung ist. Und zwar ist es so, dass Yoga nicht immer im Gruppenkontext unterrichtet wurde, sondern ursprünglich ist so war, dass Schüler bei ihren Lehrern, ja mit ihren Lehrern gelebt haben über Jahre und gar nicht so im Vordergrund stand, jetzt eine bestimmte Praxis oder eine körperliche Praxis allein oder einzig und allein immer wieder zu üben und zu wiederholen, sondern wirklich die Lebensführung irgendwie mit aufzusaugen, ne, zu beobachten, mit dabei zu sein. Und wir haben ja beim letzten Mal auch schon gesagt, da ging es um mentale Praktiken, um körperliche Praxis, aber auch um das Handeln im Leben, in der Gemeinschaft, die Konsequenzen meines Handelns. Ne? Also sehr, sehr ganzheitlich. Und erst so im Zuge der Modernisierung im späten 19., frühen 20. Jahrhundert oder spätestens dann eben auch mit Schülern wie Iyengar oder Patabi Joyce, Desi Kachar, wurde Yoga dann in den Westen getragen und da gab es dann einfach nicht mehr genug Lehrer für so viele SchülerInnen. Also dann ab jetzt können wir vielleicht auch anfangen zu gendern. Genau, das ist, glaube ich, für die Zeit vorher nicht unbedingt notwendig. Hey,
dann gab es mehr Männer, nur.
Genau. Und da war es dann eben notwendig, ein Setting zu schaffen, wo jetzt mehr Menschen auf weniger Lehrer kommen und gleichzeitig gab es wahrscheinlich auch weniger Bereitschaft, jetzt zu sagen, okay, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und lebe jetzt die nächsten Jahre mit meinem Yoga-Lehrer, sondern da war dann die Notwendigkeit, Yoga auch in so einem Format anzubieten, dass es irgendwie auch in den Alltag reinpasst.
Ja, und halt
so
auch als
der Gruppenunterricht entstanden.
Genau, und aber auch aus der Perspektive der Lehrenden, die ja davon leben mussten. Also die gesamte Tradition oder das Leben hat sich ja insoweit verändert, dass es halt auch 1960, 70 schon kapitalistischer geprägt war als noch 1000 Jahre zuvor. Und da sind natürlich auch die Strukturen für die Lehrenden haben sich insoweit verändert, dass sie halt nicht mehr in der Lage waren, ihre ein, zwei Schüler mit sich leben zu lassen. Und das war dann halt der Ort des Studios, wo das dann halt passiert ist. Und das war auch einfach ein Ort, wo auch Geld verdient wurde. Das darf man auch einfach so sagen. Und das ist
genau, weil es ja auch hier in unserer kapitalistischen Gesellschaft nicht so ist, dass dann diese Lehrer, diese Gurus von der Gesellschaft getragen wurden und Spenden bekommen haben oder so, ne? Irgendwie mit einbezogen wurden, sondern genau, hier brauchte es dann so das Studio als Geschäftsmodell und die Möglichkeit auch Geld zu verdienen und dann eben auch durch Gruppenformate auch letztlich standardisierte Stundenformate.
Ich habe gerade im Kopf, boah, in meinem nächsten Leben werde ich Guru. Spendenbasiert und finanziert. Oh, ja, ey. Vielleicht mit 60.
Ich schaffe es ja auch noch in diesem Leben.
Ja. Liebe Leute, ich bin offen. Peter genau. Guckt direkt. Einen habe ich schon, der mit dabei ist.
Ja. Genau, Lena und Pepe. Genau. Ja. Aber also, so kam halt dieser Wechsel von erst einem sehr individuellen Lernen durch gemeinsam Leben letztlich hin zu Gruppenunterricht. Ja. Und wieder ne, Vor- und Nachteile. So haben natürlich auch sehr viele Menschen Zugang überhaupt zum Yoga-Unterricht erhalten. Und das ist ja auch unser Punkt. Also dann haben wir jetzt schon mal eine Gruppe. Und diese Gruppe die Möglichkeit bietet für Austausch.
Ja,
anders genau. Als im Einzelkontext.
Total, absolut. Und auch die Gruppen in den, ich sag mal, frühen 60er, 70er Jahren sind Gruppen gewesen und den Austausch gab es ja. Und anders als von vor 1000 Jahren, wo dann halt Guru und Schülerin zusammengelebt haben. Schüler, sagen wir Schüler. Genau. Und die Frage ist halt einfach, wie kann denn das Lernen in Gruppen, vielleicht auch das individuelle Lernen, dann stattfinden? Also wie funktioniert das? Also wie ist das überhaupt möglich? Also ich sage ja immer, es ist möglich. Das ist zumindest das, was meine Erfahrungen halt hier bei Bahu sind. Und ich finde es super wichtig, den Gruppenunterricht anzubieten und habe auch ganz oft Modelle, wo Einzeltherapien oder Einzelsessions halt parallel zu den Gruppen laufen. Und meine Erfahrung ist, dass das eigentlich das Modell ist, was am wirksamsten ist.
Mhm.
Und
Ich finde, also ja. Es kommt ja immer auf den Kontext an, so, ne? Aber ich finde es auch nochmal interessant. Für mich persönlich in Bezug auf Therapie auch nochmal da einen Bezug herzustellen. Auch da gibt es ja Einzelsettings und Gruppensettings.
Ja, stimmt.
Und für alles natürlich Vor- und Nachteile. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, eins ist besser. Natürlich hat man im Einzelkontext eine total hohe Vertrautheit, eine hohe Sicherheit, kann ganz individuell auf Themen eingehen und das braucht es auf jeden Fall, diese Räume. Ne? Und gleichzeitig bin ich auch ein totaler Fan von Gruppenangeboten oder gruppentherapeutischen Angeboten. Und da haben wir natürlich ganz andere, nochmal zusätzliche Wirkfaktoren, dass Menschen in Resonanz sind, dass sie mitkriegen, ich bin nicht alleine, ich kriege Zuspruch, ich werde anerkannt von anderen. Ne? Auch das ist ja ein Lebensthema von uns allen wahrscheinlich. Irgendwie die Befürchtung, boah, wenn ich das jetzt von mir zeige, dann bin ich komplett unten durch, werde ausgestoßen und so. Und da können wir Erfahrungen machen, okay, andere kennen das auch. Ich bin immer noch Teil der Gruppe. Sich auch als Teil der Gruppe zu erfahren, wenn ich vielleicht mich gerade weniger einbringe, als ich das für nötig halte oder mehr, als ich mich traue. Also wir können dann natürlich auch unsere individuellen Muster erkennen, weil wir vielleicht auch merken, oh, ich bin im Vergleich eher stiller oder ich bin jemand, ich rede total viel oder gerne oder sowas. Ne? Also da gibt es ja wahnsinnig viel zu entdecken über uns und wir kriegen natürlich auch die Entwicklung und Fortschritte der anderen mit und das kann motivieren und kann auch dazu führen, dass wir schneller in Veränderungen kommen und es kann gerade in solchen Fällen schneller Veränderungen passieren. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich könnte in der Einzeltherapie oder in einem Coaching, bestimmt habe ich das auch schon x-mal gemacht, immer wieder sagen, oh, ich traue mich nicht, das und das zu machen oder ich traue mich nicht, jemanden anzusprechen. Dann immer wieder drüber reden.
Ja.
Und in einer Gruppe gibt es natürlich die Möglichkeit, das dann direkt zu tun, ne? Und diese Erfahrungen zu sammeln, korrigierende Erfahrungen zu machen. In manchen Fällen kann das natürlich ganz anders wirken, als wenn ich immer wieder über mein Problem rede. Das ist eine Gefahr vom Einzelsetting, aber das ist natürlich nicht, wie ich jetzt sagen will, wie es immer läuft im Einzelsetting. Ne? Also.
Nee, und vielleicht auch, um das nochmal auch aus meinen Mund ganz deutlich zu sagen, ich bin kein, also ich verteufel nicht das Einzelsetting, um Gottes Willen. Also ich gebe hier auch Einzelsessions und die sind auch super sinnvoll und ganz, ganz wichtig, vor allem für Menschen, die chronische SchmerzpatientInnen sind oder einfach wirklich eine Dauer von Erkrankung haben. Also ich habe eine Long-Covid-Kundin, die jetzt kein Long-Covid mehr hat. Also ich will ihr das nicht absprechen, aber nein, wir sind über den Punkt hinaus. Und für sie war das am Anfang super wichtig, in die Einzelsettings zu kommen. Aber viel wichtiger war, dass sie ihre Erfahrung in der Gruppe gemacht hat und vor allen Dingen in der Gruppe wachsen durfte und sich in der Gruppe nicht also von Menschen, gerade jetzt in einem Bewegungskontext, gibt es ganz oft das Phänomen, dass sie sich in Gruppen nicht bewegen, wenn sie so chronische Schmerzmenschen sind oder Patienten. Weil ich kann das der Gruppe ja nicht zumuten. Ich kann das nicht. Ich bin nicht dazu in der Lage, Sport mit anderen zu machen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Gedanken und auch einfach blöde Leitsätze, die da einfach im Kopf sind. Und wenn die Menschen dann in die Gruppe kommen, vielleicht nach einer Einzelsession, wo ich gecheckt habe, worum geht's eigentlich hier, und das dann auch, also dann das Trainingspensum in der Gruppensession ein bisschen mit steuern kann, so haben wir es bei Anna auch gemacht. Die hat dann einfach 30 Sekunden gemacht anstatt eine Minute, und das hat wunderbar funktioniert. Das löst in den Menschen, die dann plötzlich in einem Kontext, in dem sie sich eigentlich immer als kann ich nicht, geht nicht, ich habe nur Schmerzen, also als total vulnerabel und vielleicht nicht zugehörig gefühlt haben, fühlen die plötzlich, es geht ja, ich habe hier jetzt eine Gruppe gefunden, der kann ich irgendwie Sport mitmachen. So, und das ist so ein schöner Moment, weil dann nämlich diese Zugehörigkeitsschleife sich schließt, nervensystemisch halt ganz viel passiert, auch gerade was Regulation angeht, und dann vielleicht auch einfach Schmerzen aufhören von heute auf morgen, weil einfach diese Komponente von Druck, von Spannung, von kann ich nicht, von es geht nicht, einfach aufgelöst werden.
Und das Selbstbild sich auch verändern kann.
Danke, genau. Ne? Ja, und das Selbstbild sich verändert. Und das habe ich hier ganz, ganz oft, also wo Menschen auch einfach in eine Selbstbildreflexion kommen und auch in eine Entwicklung. Und das ist eigentlich viel, viel schöner, als in einem Einzelsetting zu sehen, ja, weiß nicht, Mensch kann jetzt das oder das. So, in einem Einzelsetting ist dann eher wieder wichtig, einen sicheren Rahmen für persönliche Dinge zu haben, für nochmal individuellere Fragen oder auch den Raum, um die eigene Geschichte zu platzieren. Weil den gibt es ja in der heutigen Gesellschaft auch ganz oft bei Ärztinnen und Therapeutinnen gar nicht mehr, weil die Zeit so begrenzt ist und weil halt einfach so viel weil es einfach so reguliert wird. Und dann, wenn dann plötzlich ein Mensch mit einer langen Geschichte Raum bekommt, Verständnis bekommt, gehört wird, so, das ist der Start für etwas. So, und das ist auch der Start, um dann in eine Gruppe zu gehen. Und ich habe auch Leute, die hochgradig Schmerzpatientinnen sind, die immer wieder, also es sind viele Frauen dann auch, die dann trotzdem in die Gruppenklassen kommen, die dann vielleicht, ich habe eine Kundin, die hat eine ganz krasse Geschichte mit ihren Hüften, und als Kind wurde sie auch eingegipst, also sie ist schon älter, also so 70 Jahre alt, und die kriegt dann hier mal eine andere Unterlage, die halt weicher ist, weil sie sich dann halt einfach mit den sehr vernarbten Hüften und so besser hinlegen kann. Das war am Anfang so schwierig für sie zu sagen, hey, gib mir bitte diese andere Matratze oder diese andere Unterlage. Und ich ermutige sie immer wieder zu sagen, äußer dich, sage zu mir, holst du mir bitte die Matratze, das ist für mich kein Problem, das ist für die Gruppe kein Problem, ich brauche aber die Erinnerung. Und am Anfang habe ich da mehr den Driver gemacht, jetzt ist sie der Driver, und dadurch hat sie für sich eingestanden und ist so ein bisschen aus ihrer Scham rausgekommen, und das ist einfach, das ist schön. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Mhm.
Und das heißt, du bist ja auch wirklich jemand, die das Potenzial von Gruppen auch nutzt, ne,
Ja,
in
voll.
Unterrichtsform und auch wirklich so herauskitzelst,
Ja,
indem
voll,
du jetzt
absolut.
zum Beispiel auch die Leute ermutigst und auch so ein bisschen vielleicht auch ansprichst und konfrontierst und sagst, ey, so kommst du jetzt hier nicht weiter, du kommst in die Gruppe und da passiert das, was du eigentlich gerade irgendwie lernen müsstest, ne? Immer in einer zugewandten und freundlichen Art, indem du
Ja.
aber auch sagst, okay, du brauchst hier vielleicht eine andere Unterlage, manchmal vielleicht auch, indem du sagst, so, wie war es jetzt für dich? XY sagt mal und XY sagt, nee, will ich jetzt nichts zu sagen und du sagst, okay, fein. Dann hier Stefan oder was, ne?
Ja.
Und also das ist ja auch wieder dieses, das ist dann ne, auch nicht unbedingt Standardformat, sondern
Nee.
das erfordert ja auch wieder Zeit, Kapazität, ne? Oder Aufmerksamkeit, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen und wie du sagst, ja auch Feedback, Resonanz von allen. Also das kannst du auch nicht nur als One-Woman-Show machen, sondern
Nee.
das macht ihr dann so in der Gruppe quasi.
Ja, voll. Und ich glaube halt einfach, dass für viele Menschen diese gruppendynamischen Prozesse super sinnvoll sind, um da halt ja auch vielleicht so ein bisschen mit der Entwicklungszone in Kontakt zu kommen. Also wenn wir jetzt im 1-zu-1-Setting, wie du auch eben schon gesagt hast, immer darüber sprechen, dass uns, weiß nicht, dass uns irgendwas schwer fällt, weiß nicht, mir fällt schwer, ich mache es jetzt ganz plakativ, eine größere Hantel zu nehmen. Ist jetzt, ich spreche im 1-zu-1 immer wieder mit dir darüber. Dadurch ändert sich aber nichts, weil zu Hause ist die Frage, traust du dich, eine größere Hantel zu nehmen, wenn du es zu Hause im Training machst oder in einem anderen Kontext, also wo du halt alleine bist. Und wenn wir dann aber in der Gruppe sind und ich sehe und wir haben darüber gesprochen und ich komme auf dich zu und sage, so, heute ist Zeit für eine größere Hantel, so, dann gebe ich dir die Hantel und dann wird drüber gesprochen und dann wird's ausprobiert und dann wird sie vielleicht wieder weggelegt. Aber dann gibt's da einfach nochmal einen anderen Rahmen, in dem auch ein vielleicht sogar ein Bezeugen passiert, also weil es gibt ja einfach noch andere Menschen, die das sehen. Und das ist eigentlich total schön, das baue ich auch ganz oft mit ein, dass wenn jemand etwas schafft, dann spreche ich das an und sage immer so, weiß nicht, Lisa hat heute sich getraut, 5 Kilo mehr zu nehmen oder zwei, was auch immer. Lass es mal alle klatschen. So, und dann machen wir so ein richtiges Cheering on, weil ich halte das für wichtig, sowas dann auch einfach mal rauszustellen und einfach mal die Erfolge zu benennen. Und gerade im sportlichen Kontext und auch gerade im Gruppenkontext haben wir so viele Menschen, die einfach oft nur schlechte Erfahrungen machen. So, also ich gehöre selber dazu. Warum mache ich den ganzen Gruppen, regel ich die Gruppen, wie ich sie regel? Aus einer eigenen beschissenen Gruppenerfahrung. Also das ist natürlich etwas, das ist ein Rahmen, wo ich mich auch jetzt wohlfühle als unterrichtende Person und nicht als frontal unterrichtender Mensch. Und ich weiß nicht, dieses, nee, finde ich nicht gut.
Voll. Und das sind ja alles, finde ich schon mal mega coole, konkrete Beispiele. Wir können ja mal gucken, wie wir das auf Yoga-Unterricht auch übertragen können, weil
Ja.
ein Stück weit ist es natürlich nochmal, auch wenn wir bislang gesagt haben, Bewegungs- und Yoga-Unterricht, ne, gehört für uns jetzt gerade in dieser Diskussion in einen Topf. Vielleicht können wir es jetzt einmal kurz
Ja,
auseinander
differenzieren.
dividieren, weil wahrscheinlich schon bei vielen die Prägung, der Anspruch, wenn ich jetzt in einen irgendwie Sport-Bewegungsunterricht gehe, vielleicht schon die Assoziation näher liegt, dass ich da irgendwie in Austausch komme. Wie du sagst, das Beispiel mit der Hantel, da gibt es eine Progression. Ne? Wir würden jetzt es nicht empfehlen, irgendwie zu sagen, ah, Lisa hat heute den Spagat gemacht, klasse, jetzt uns ist tiefer gekommen und jetzt klatschen wir mal alle. Ne? Also das ist ja
Nee.
genau das, worum es im Yoga halt nicht geht. Also da haben wir
Nee.
dann den Fokus, wo wir ja gerade auch Austausch anregen wollen, viel mehr bei, okay, wie nehme ich das wahr? Wie
Ja.
spüre ich das? Und da Brücken zu bauen. Ne? Also das heißt, da haben wir schon noch mal etwas andere Kontexte. Lass uns doch noch mal so ein bisschen diskutieren, welche Formate gibt es überhaupt, um vielleicht auch niederschwellig so ein bisschen Kontaktmöglichkeiten oder Austauschmöglichkeiten zu schaffen, auch im
Ja.
Yogaunterricht. Und einiges davon kann man mit Sicherheit auch auf Bewegungsunterricht dann übertragen wieder.
Voll. Ich meine, am Ende müssen alle HörerInnen auch verstehen, wir kommen beide vom Yoga. Also wir sind beide YogalehrerInnen. Wir beide haben Yoga im Blut. Und egal in welcher Form wir uns jetzt im yogischen Kontext bewegen oder nicht, so ist das halt eine Basis und auch irgendwie ein Strang der DNA. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass wir niemals dem Yoga irgendwas, ich sag mal, groß absprechen möchten, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, vielleicht mal umzudenken, vielleicht auch einfach mal zu überlegen, na Mensch, wir leben halt nicht mehr von vor 2000 Jahren, sondern wir brauchen jetzt auch irgendwie etwas, was in die heutige Gesellschaft passt. Auch das, was wir in der letzten Folge, also in Teil 1 gesagt haben, so, wir haben halt andere Strukturen, in denen wir leben und Einsamkeit ist ein Thema etc. pp. Und genau, und ich finde das einfach, also ich glaube, ich kann da einfach sagen, dass ich zu also als wir diese unser 2-Stunden-Gespräch da hatten über all dieses Thema, habe ich zu Chrissy dann gesagt, so, boah, wenn wir es irgendwie schaffen würden, Yoga ein bisschen kommunikativer zu gestalten, hätte ich auch wieder mehr Spaß daran, Yoga zu unterrichten. So, und das ist eigentlich so der Knackpunkt in mir, und da wird es jetzt gerade sehr persönlich, bevor wir dann gleich zum Teil kommen, so, im Moment macht es mir keinen Spaß, Yoga zu unterrichten, weil ich halt einfach sehe, viele Menschen haben vielleicht andere Bedarfe, also aus dem therapeutischen Gehirn. Und natürlich gibt es da auch wieder Punkte, die ich mit Verantwortung, welches bei mir, welches beim Gegenüber nivellieren muss und in mir. Aber nichtsdestotrotz glaube ich einfach fest daran, dass sich der Yoga-Unterricht vielleicht ein bisschen öffnen darf oder vielleicht auch da nochmal über neuere Struktur oder über andere Strukturen und Rituale nachgedacht werden darf. Und ich meine, wenn wir beim Dharma-Talk anfangen, das ist halt der Talk, der am Anfang stattfindet in einer Yoga-Klasse, der oft halt vom Yoga-Lehrenden mit teilweise sogar auch nur rhetorischen Fragen in die Gruppe reingeht, ohne dass Antworten kommen sollen, dürfen, erwartet werden. Wenn das halt nochmal geöffnet wird und da halt ein Raum geschaffen wird und erstmal gesprochen wird. Das, weiß nicht, das ist etwas, ich habe das immer gemacht. Ich habe immer am Anfang, bin ich in die Verbindung, in den Kontakt gegangen mit meinen SchülerInnen. Und ich weiß halt auch aus den Studios in Bochum, dass, das war auch im Pushback, halt immer vorherrschend, man war halt 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde eher da und hat Raum gehabt, um zu sprechen, um total in den Austausch zu gehen. Wir haben gesprochen. So, das war unser Podcast-Moment, so früher.
Ja, genau. Das sind Dinge, die wir ja auch in unseren Ausbildungen immer mitbekommen haben, ne? Ja. Dass es genauso darum geht, die halbe Stunde vorher und nachher, wie die Yoga-Klasse, ja, ne, da präsent zu sein und ja, Raum zu öffnen und ja, ansprechbar zu sein für, das kann dann Rückfragen zu irgendwie Asana-Praxis oder zu Empfindungen oder so sein, aber es können auch ganz normale Lebensthemen sein, ne? Und wo es auch voll nicht nur zwischen LehrerInnen und SchülerInnen, sondern zwischen allen irgendwie im Laufe der Zeit so eine Community entsteht.
Das ist im Prinzip so ein bisschen dieser, ich will das jetzt nicht Guru-Moment sagen, aber wo jeder einzelne Mensch, der halt zu der Yoga-Klasse wird, kurz vielleicht zu einem Guru wird, weil andere Menschen ihn ansprechen und oder sie ansprechen und Fragen stellen. Mhm. Und das ist dieser Austausch, der dann halt vielleicht vor tausenden Jahren, ne, als Schüler-Lehrer-Leben wahrgenommen wurde. Und
das funktioniert natürlich anders in Yogaschulen. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die ich persönlich, das teilen wahrscheinlich viele, auch sehr schade finde, dass sich das in wenigen Jahren eigentlich nochmal verändert hat, zumindest von dem Kontext, den ich kenne, dass es einfach wirklich schwierig ist, so eine Schule aufzubauen, wo wirklich ein Stamm von Leuten, jetzt ja, sind wir beim Tribe wieder, ne? Ja. Aber regelmäßig hingehen, wo sich viele untereinander kennen, wo es dann auch viel leichter ist für neue Menschen, sich auch mit hinzusetzen, dran zu hängen und wo man sich einfach gut untereinander kennt und ja auch die Entwicklung, da passiert das ja auch über die Monate und Jahre, dass wir die Entwicklung, und sei das jetzt auf der Matte oder sei das durch die Gespräche im, ja, Leben, in der persönlichen Entwicklung, was wir mitkriegen, einfach auch mitbezeugen. Oder ja, wo es auch klar ist, alle sind so und so viel früher da und es ist möglich auch für Lehrer und Lehrerinnen nochmal vorher mit Menschen einzuchecken, zu fragen, ja, gibt es irgendwas, ja, die Standardsatz zweimal, was ich beachten darf oder so, ne? Aber irgendwie ja, einzuchecken, zu gucken, ja, ist körperlich alles in Ordnung oder brauchst du irgendwas Themen? Individuelles, gibt es Themen, ne? Oder auch nachher nochmal hinzugehen und zu fragen, hey, ich hatte irgendwie das Gefühl, heute war das und das los. Alles klar oder wollen wir da nochmal drüber sprechen? Oder ich hatte das Gefühl, weiß ich nicht, kann man ja auch technisch drauf eingehen. Ja. Ne? Du holst dir immer ganz viel aus dem Rücken, statt, weiß ich nicht, die Füße auf dem Boden zu haben. Ne? Guck nochmal und dann kann man nochmal gemeinsam vielleicht auch sogar eine Asana durchgehen und individuell anleiten, okay, atme jetzt mal bitte hier hin und lass mal hier locker und so. Ne? Also das, da gibt es ja so kleine Möglichkeiten dann auch, ja, Kommunikation und eben individuelles Lernen dann auch einfließen zu lassen.
Voll.
Oder sogar im besten Fall SchülerInnen untereinander gehen ins Gespräch und sagen, boah, das habe ich heute ja gar nicht hingekriegt, aber du hast es doch geschafft, wie hast du das gemacht oder so. Auch das geht ja.
Aber ich frage mich halt einfach, ich sag mal, in Zeiten von Urban Sports Club, Pass Gym, Ahn The Fit und Co., ist die Verbindlichkeit total gesunken. Und das bedeutet, diese Art von Zusammenkunft im Vorfeld, im Nachgang einer Klasse, die gibt es halt immer weniger. Und ich frage mich halt, ob wir nicht Verbindlichkeiten auch wieder schaffen können, indem wir den Raum während der Klasse dafür öffnen, weil es halt im Nachgang oder im Vorfeld nicht passiert. Und wenn ich dann jetzt quasi eine Yoga-Klasse unterbreche, dem Flow quasi Tschüss sage für einen Moment, aber dafür den Menschen Raum gebe, die jetzt gerade noch keine Verbindlichkeit haben, aber dafür vielleicht Verbindlichkeit bekommen, weil sie die Möglichkeit haben zu sagen, boah, weiß nicht, ey, irgendwie tut mir in diesem Flow immer meine Hüfte weh oder das fühlt sich irgendwie so knautschig an oder das können wir das irgendwie anders machen, so, dann entsteht ja etwas, was in anderen Studios vielleicht nicht der Fall ist. Da entsteht dann halt eine Verbindlichkeit, weil ein Commitment, weil ein Öffnen passiert, weil eine Nahbarkeit, eine Vulnerabilität passiert, auf die eingegangen wird, wo einfach in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so oft drauf eingegangen wird. Und ich glaube halt einfach, dass vielleicht leidet der Flow gar nicht so sehr darunter, sondern vielleicht pusht es sogar, weil die Leute plötzlich ein ganz anderes Gefühl zu sich und zu der Verbindung zu dem Ort bekommen und zu dem Teacher.
Ja, voll. Also das heißt, eigentlich sagst du ja auch, wir können nicht davon ausgehen, dass Commitment, Verbindlichkeit und damit auch die Verbindung zu uns, zu den anderen Selbstläufer ist, ne? Sondern dass wir da vielleicht auch in den Zeiten, wie sie nun mal gerade sind, uns anders als LehrerInnen auch auf den Weg machen müssen und die Leute nochmal anders abholen und reinholen versuchen, um diese Verbindung irgendwie wieder zu schaffen und den Austausch. Und lass uns mal konkret machen. Eine Idee wäre zum Beispiel, nach einem gewissen Flow, nach einer gewissen, weiß ich nicht, Übungsfolge oder so, innezuhalten, nicht mehr den Atem oder irgendwas anzuleiten, sondern zu fragen.
Ein Austausch.
Was hast du empfunden? Wie ist das für dich?
Ja, genau. Einfach einmal die Leute mit dem Kopf und dem Körper verbinden. Sprache ist das, was zwischen Kopf und Körper liegt, also zwischen Kopf und Herz, unser Kehlkopf. Und da einfach einmal zu sagen, Mensch, du darfst jetzt deine Stimme benutzen, um über das zu sprechen, was du fühlst.
Ja.
Ist das nicht auch verbindender in uns? Also wenn wir singen, wir sitzen zusammen, Sprache hat immer schon einen großen Stellenwert. Wir sind die einzigen Wesen auf der Welt, die halt Sprache und das Gehirn in dieser Intensität nutzen können, wie wir es halt können. Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach super wichtig, auch den körperlichen Empfindungen oder den Gefühlen eine Stimme zu geben.
Voll. Und ich frage mich gerade, ich habe keine Antwort darauf, aber den Flow so aufrecht zu erhalten, ne? Ich erlebe das als was total Cooles,
Ja,
Meditatives. Ich liebe das, ne? Also
ich
das
auch.
mal so ganz außer Frage. Und gleichzeitig, wenn wir das unseren SchülerInnen anbieten und ermöglichen wollen, können wir uns natürlich auch nochmal hinterfragen, ist das nicht auch nochmal so eine Body-Mind-Trennung sozusagen, weil wir wissen, boah, die sind den ganzen Tag im Kopf. Jetzt will ich denen nicht zumuten, dass die jetzt noch irgendwie hier nachdenken sollen, spüren sollen. Also vielleicht ist es, also die Gefahr, die ich sehe, ist, dass es eher was von Wellness dann hat und ich übernehme die Leitung, die Führung und alle können sich da so reingeben. Und das hat was total Angenehmes und es hat mit Sicherheit auch ganz viele positive Effekte, aber es nimmt natürlich auch ein Stück weit die Eigenverantwortung.
Ja.
Und das ist dann natürlich so die Frage, ne? Unterbreche ich damit irgendwas, was einfach mal jetzt durch den Körper bewegt werden muss und im System ohne Worte irgendwie da sein darf? Oder schaffe ich überhaupt erst die Möglichkeit, dass im System was verankert werden kann, dass ein Störgefühl durchbrochen wird, dass ich in Verbindung mit mir und anderen stehe, ne?
Ja, ich weiß es nicht. Also, das ist halt Henne und Ei, ne? Aber, ich glaube, ich hatte gerade einen Gedanken. Der war sehr komplex. Das müssen wir jetzt überbrücken und wenn der gleich wieder einfällt, dann sage ich ihn. Ich glaube aber, dass es super wichtig ist, ich habe ihn wieder, in Zeiten, wo Menschen wenig gehört werden und wenig über sich gehört werden, weil Mangel an Therapieplätze, Mangel an Fachärzte, gerade in ländlichen Regionen lange Fahrten zu, auch in Städten völlige Überbelegung, ganz viel Hass, ganz viel Unruhe, ganz viel Social Media, ganz viel auch Hass und also im Netz ja auch, also gerade jetzt im Zuge der WM, was da alles gelaufen ist, das ist ganz, ganz schrecklich. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar total bereichernd ist, wenn sich jemand in einer Yoga-Klasse äußern darf und Raum bekommt und das nicht sogar auch Kanäle öffnet, die an anderen Stellen gerade verschlossen sind. So, ich möchte überhaupt nicht sagen, dass eine Yoga-Klasse ein neuer Ort der Therapie ist. Überhaupt nicht. Das ist gar nicht, Yoga ist Yoga. So. Und auch Bewegung ist Bewegung. Ich meine, wenn jemand halt mit einem Background da vorne steht, der halt therapeutisch Natur ist oder auch, weiß nicht, halt, ich meine, in meinem Fall habe ich jetzt halt ein bisschen mehr Wissen und kann dann da halt noch ein bisschen anders drauf reagieren. Aber ich glaube halt einfach, dass es gar nicht immer unbedingt notwendig ist, medizinisches, anatomisches Wissen zu haben. Es geht auch ganz oft einfach darum, zuzuhören und vielleicht gar nicht zwingend in Lösungsorientierung zu gehen, sondern erstmal in den Rahmen des Fühlens. Und wenn ich jetzt einen Flow unterbreche, jemand seine Stimme erhebt und etwas sagt und Raum bekommt, löst das dann nicht am Ende vielleicht auch das, was gerade noch blockiert? Und frage, wer halt kann diese Menschen das überhaupt auflösen, wenn im Flow geblieben wären, also wenn er im Flow bleiben würde? Oder ist das etwas, was die ganze Zeit als Spannung mitläuft? Und ich würde sagen, die Unterbrechung ist wesentlich sinnvoller, zumindest aus der Perspektive ja, wo wir jetzt heute leben, in der Gesellschaft, die halt ist, wie sie ist.
Voll. Und ich finde eigentlich, macht es auch ganz gut, so unsere Schlussfrage nochmal auf, die wir jetzt nicht den Anspruch haben zu beantworten, sondern gerne auch euch mitgeben wollen. Letztlich steckt da ja so mit drin die Gefahr, dass wir Yoga-Unterricht irgendwie so zur eierlegenden Wollmilchsau machen, ne? Und irgendwie es wird von allen möglichen ÄrztInnen empfohlen, da muss es irgendwie körperlich wirken, therapeutisch heilen, es soll spirituell sein, jetzt sagen wir so, und dann aber bitte noch Gemeinschaft und Entwicklung und Austausch fördern, ne? Also genau, kann man es, also können wir dann überhaupt noch unterrichten und geht da nicht auch was verloren? Oder der andere Pol sind das eben notwendige Anpassungen einer traditionellen Praxis oder auch wenn wir auch Bewegungsformen nehmen, ne, wie eben Aerobic-Unterricht gemacht wurde, frontal quasi, jemand macht eine Choreografie und zeigt es vor, alle anderen machen es nach. Oder sind wir da tatsächlich auch ein Stück weit in einer gesellschaftlichen Verantwortung? Oder ist das eine Berufung? Fühle ich mich in dieser Rolle wohl und sicher, dass ich Räume anbiete? Ist das einfach Menschlichkeit auch, ne? Irgendwie ja. Zu gucken, wenn ich vor einer Gruppe stehe, was ist da und was braucht es irgendwie, um das aufzufangen? Oder gehört das in die Rolle als Lehrer, Lehrerin hinein, dass ich mich auf den Weg mache und bemühe, die Leute da abzuholen, wo sie stehen, statt zu sagen, okay, hier ist mein Programm, was ich anbiete, friss oder stirb's ungefähr, ne? Also.
Ja, ich glaube, am Ende, ich habe die Frage für mich auf jeden Fall so beantwortet, dass ich diese Räume schaffen möchte. Ich komme aber auch einfach aus einem Kontext, wo mir städtebaulich gesehen einfach Räume, öffentliche Räume, so halb öffentlich private Räume, vor allem halb öffentliche und öffentliche Räume sehr, sehr wichtig waren und auch immer Räume waren, die ich als Instrument der gesellschaftlichen Verbindung gesehen habe und das auch immer noch tue. Und Bahu ist einfach ein so ein Ort, in dem Menschen zusammenkommen, die unterschiedlicher nicht sein können, von der Altersstruktur, von der sportlichen Intensität, also von jemandem, der, weiß ich nicht, pro Woche 300 Kilometer Rennrad fährt oder 400, keine Ahnung, also schnell und sportlich unterwegs ist, bis hin zu jemandem, die das vielleicht gerade einmal die Woche hierher schafft und einfach so glücklich ist, einen Raum gefunden zu haben, wo sie einfach sich bewegen kann. Und das alles passt zusammen und das alles befruchtet sich und das alles schafft halt einfach Verbindung. Und und ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Formate, die genau diese Dinge halt abdecken. Ob das jetzt spirituell, ob das mehr die Biomechanik, ob das mehr die Therapie, ob das mehr der Flow, ob das mehr Heilung, mehr Persönlichkeitsentwicklung ist. Und ich glaube halt einfach, wenn es mehr Orte auf dieser Welt gibt, in der interdisziplinär gedacht wird und nicht nur aus einer Bubble heraus, also gerade im bewegenden Kontext, dann holen wir Menschen ab und bereichern sie durch diese verschiedenen Punkte, weil am Ende buchen vielleicht alle erstmal nur das Yoga, weil sie das kennen. Aber je häufiger ich drüber spreche, dass es vielleicht auch noch den kreativtherapeutischen Ansatz gibt oder den Singkreis, so, hey, komm doch mal vorbei, probier das mal aus. Ja, aber ich, das ist doch, da sitzt man noch zusammen und da muss ich ja singen können. Nee, musst du nicht. Komm einfach vorbei. Komm einfach vorbei, setz dich hin und fühl dich getragen. Wie oft habe ich das beim Kirtan gesagt vorher? Und die Leute, die alle da waren, die waren glücklich und die waren zufrieden. Und es ist halt einfach was Einzigartiges, was dann kreiert wird. Und darüber werden Synergien geschaffen. Und natürlich, und das muss man auch einfach sagen, ist es immer auch die Persönlichkeit, die dort führt, die dort begleitet, die dort den Raum gibt, hält, zur Verfügung stellt. Und ja, ich weiß nicht, ich möchte halt einfach ermuntern und ermutigen, solche Räume zu öffnen. Und wer einfach Lust darauf hat und sich aber unsicher ist, darf sich gerne melden. So, und ich bin Spezialist da drin, genau diese Räume zu kreieren. Und ja.
Voll. Und ich würde auch ermuntern, diese Räume überhaupt erstmal innerlich zu öffnen. Ne? Also das finde ich ist ja auch nochmal der erste Schritt. Es muss ja gar nicht immer umgesetzt werden. Vielleicht komme ich auch zu dem Schluss, okay, ich bin eher Typ XY und mache was anderes so. Ne? Aber dass wir uns dieser komplexen Frage irgendwie stellen, so was muss ich als Lehrerin dann irgendwie auch
leisten, mitbringen. Und vor allen Dingen vielleicht auch, welche Talente, ja, weiß ich, aber welche Talente, lass uns auf Talente beziehen. Welche Talente wohnen in dir und was kannst du umsetzen, um mit dir selber zufrieden zu sein? Ich kann keinen Frontalunterricht, das habe ich probiert, funktioniert nicht, bin ich nicht zufrieden mit. Aber es kann sein, dass du zu Hause das voll gut kannst und das dein Zuhause ist und dann ist das auch okay.
Also, weißt du, auch Menschen gibt, denen das genau gut tut
genau.
Und das brauchen, ne? Ja. Ja. Ja, sollen wir es so stehen lassen?
Ja, voll. Großes Thema heute.
Wir freuen uns über eure Gedanken dazu, über euer Feedback. Schreibt uns in die Kommentare. Liked den Podcast, schickt ihn an andere, die es auch interessieren könnte.
Ja, voll. Und ich bin echt gespannt, wenn du Yoga-Lehrerin bist, lass uns gerne wissen, was du über dieses Thema denkst. Lass uns drüber sprechen.
In diesem Sinne, haut rein, macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Ciao.